Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Öl ist immer noch unverzichtbar zum Autofahren und zum Heizen. Sein Preis schwankt immer wieder stark und ist auch wirtschaftspolitisch bestimmt, wie gerade der neueste Eingriff der Internationalen Energieagentur wieder zeigt. Wir haben darüber berichtet. In der Schweiz gibt es die Erdölvereinigung seit genau 50 Jahren. Ihr Geschäftsführer ist seit fast 20 Jahren im Amt. Rolf Hartl heißt er, und er tritt Ende Monat zurück und wird dann Präsident der Erdölvereinigung. Urs Sigrist hat mit dem Mr. Erdöl der Schweiz gesprochen über den Erdölpreis, über die Folgen von Fukushima und darüber, was denn diesen Saft so besonders macht.
Das Tagesgespräch.
Rolf Hartl, Öl, Benzin braucht's immer. Warum aber braucht's eigentlich die Erdölvereinigung? Oder anders gefragt, Ihr Stoff verkauft sich doch immer.
Ja, wenn es so ganz einfach wäre, dann tatsächlich könnte man sich fragen, ob es überhaupt einen Branchenverband gibt, sollte geben. Also,
ist es nicht so einfach? Verkauft sich doch immer?
Nein, es verkauft sich natürlich sehr unterschiedlich. Also wir haben seit 1973, 74, der ersten Erdölkrise, haben wir in der Schweiz einen eindeutig rückläufigen Absatz. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, die Erdölwirtschaft in der Schweiz beschäftigt ein paar tausend Mitarbeiter. Wir sind eine Branche wie jede andere auch. Und die Schweiz ist auch ein bisschen das Land der Verbände. Von dort her gesehen ist es vernünftig gewesen, dass vor fast exakt 50 Jahren sich da die Importeure von Erdöl zusammengetan haben und die Erdölvereinigung gegründet haben.
Und Hauptziel wie vor allen Vereinigungen hier im Bundeshaus zu Bern, wo wir das Gespräch jetzt aufzeichnen, lobbyieren.
Lobbyieren gehört auch dazu, aber die Aufgabe eines Verbandes ist in erster Linie mal auch eine interne Drehscheibe zu sein. Das ist in unserem Fall vor allem im Bereich von Technik, Umwelt, Normenfragen der Fall. Und unsere Gründer haben also schon in weiser Voraussicht von Anfang an schon in die Statuten 1961 hineingeschrieben. Und das war damals noch keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass sich also die Erdölvereinigung von jeglichen kartellistischen, mit anderen Worten, Preis Zielsetzungen distanzieren.
Also anders als beim Bier hat man nie wollen Preise absprechen.
Wir sind nie ein Kartell gewesen. Und das haben wir natürlich auch speziell hineingeschrieben, deshalb, weil die Erdölwirtschaft jetzt auf globaler Ebene immer ein bisschen mit dem Vorbehalt zu kämpfen hat, dass da alles abgesprochen wird und dass da gemauschelt wird. Und tatsächlich der erste große Kartellfall, Antitrust-Fall, ist ja Standard Oil gewesen, vor etwa exakt 100 Jahren. Und seither, wenn wir wirklich aufpassen, wie Häftli machen, oder, dass man da nicht plötzlich da in einen kartellmässig blöden Ecken reinkommt.
Und gut, es war in der Schweiz auch ein bisschen anders. Ich meine, da hat es von Anfang an auch Migros gegeben, wo sowieso für Druck gesorgt hat und sowieso dafür gesorgt hat, oder man das Vertrauen gehabt hat, dass die bei einem Kartell gar nicht wieder mitmachen.
Das ist so, und der Duttweiler insofern hat natürlich da schon dafür gesorgt, dass es nie zu solchen Absprachen, zu solchen kartellistischen Veranstaltungen gekommen ist. Und heute ist also auch ein Migros und da ist auch ein Coop. Also die beiden Grossverteiler sind ebenfalls in der Erdölvereinigung, aber sie sind eben dabei, weil sie ganz genau wissen, dass sie in den Fragen des Marktes wir vom Verband überhaupt nichts zu sagen haben, sondern dass wir da den Wettbewerb dann spielen lassen.
Sie haben vorher, Herr Hartl, ich habe das Gefühl, ich habe fast ein bisschen bedauernd gesagt, dass der Erdölverkauf natürlich nicht immer gleich hoch sei, sondern dass er in den letzten Jahren zurückgegangen sei. Habe ich das Bedauern jetzt nur interpretiert, oder ist das tatsächlich?
Ja, es gibt als Verbandsmensch natürlich zwei Betrachtungsweisen. Auf der einen Seite bedeutet weniger Erdölverkauf schlicht weniger Verdienst und weniger wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten für unsere Mitglieder. Auf der anderen Seite ist ja Erdöl ein besonderer Saft, wie die Energie überhaupt. Und insofern muss man auch natürlich akzeptieren, dass die Gesellschaft, die Anwender und die Politik in Richtung mehr Energieeffizienz geht. Und mehr Energieeffizienz schlägt sich letztlich natürlich auch nieder in weniger Energieverbrauch. Das kann man kurzfristig vielleicht ein bisschen bedauern aus Sicht von einem Branchenvertreter. Aber ich glaube, als Staatsbürger und als bewusster Konsument muss man das natürlich akzeptieren und dort, wo es möglich ist, eben auch fördern, dass wir versuchen, aus jedem Liter Öl, aus jeder Kilowattstunde Strom, aus jedem Kubikmeter Gas einen grösseren Nutzen rauszuholen.
Aber auch wirtschaftlich gesehen müsste die Branche nicht auch ein Interesse haben, dass sie sozusagen im Moment noch ein bisschen zurückhaltend verkauft, weil es ist ein endliches Gut. Und das heisst, irgendwann werden die Preise noch deutlich steigen.
Ja, das ist ein bisschen eine offene Frage, inwiefern oder ob und in, oder inwiefern dass die Preise noch werden stark steigen. Ich halte mich also zurück mit solchen Prognosen.
Da sind Sie immer wieder falsch gelegen.
Ich würde sagen, meine Trefferquote in den letzten paar Jahren war etwa bei 50-50 gewesen. Niemand hat tatsächlich die Preisentwicklung, wie man sie seit 10 Jahren jetzt kennt, also wo die Ölpreise aus dem Band von den 90er Jahren von $20 ausgebrochen sind. Niemand hat das so richtig vorausgesehen gehabt.
Eben zurück zu der Frage, nämlich dass das gute Jahr, weil es eben irgendwann endlich wird sein, eigentlich irgendwann immer teurer wird.
Also ich glaube schon, dass wir im gesamten Energiebereich, und das betrifft also nicht nur Öl, das betrifft auch Gas, das betrifft Kohle, das betrifft natürlich auch die Elektrizität, auf globaler Ebene werden auf bewegte Zeiten zugehen. Einerseits deshalb, weil wir immer mehr Menschen werden auf dem Planeten, aber auch deshalb, weil in grossen Teilen von dieser Welt ein wahnsinniger wirtschaftlicher und damit eben auch energetischer Nachholbedarf rum ist. Also bis mal alle Asiaten, alle Afrikaner und alle Südamerikaner auf unserem Wohlstandsniveau sind und auch die Energieanwendungen werden brauchen, die wir werden brauchen, das wird zwar noch eine Zeit gehen, aber das zeichnet sich ganz klar ab. Und das bedeutet, dass die Ansprüche an die Energieversorgung in Zukunft werden steigen. Und das ist an sich auch der Teppich dafür, dass die Preise sicher nicht mehr werden so stark zurückgehen, wie man das eben vor 10, 15 Jahren kennt haben.
Eben so gesehen könnte man sich auch ein bisschen Zeit lassen, aber klar, aus aktueller Geschäftspolitik heraus spricht dann wenig dafür, dass er dort knapp zu machen.
Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil es sind ja gerade Erdöl- und Erdgasgesellschaften, also die grossen internationalen, Shell, Esso, BP, wo auch die grössten Investoren sind in neue erneuerbare Energien. Also wir sehen durchaus, dass sich die Energieszene bewegt, dass sich auch der Energiemix verändert. Er hat sich übrigens auch schon in den letzten 100, 150 Jahren verändert, in der Schweiz, aber auch global. Und ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen darf selbstverständlich nicht nur das Kurzfristige vor Augen haben, sondern muss auch ein bisschen langfristig überlegen. Und es ist interessant zu sehen, wie sich jetzt vor allem die grossen integrierten Öl- und Gasunternehmen auch neu positionieren.
Wir kommen auf die neue Positionierung natürlich noch zu reden, im Rahmen von dem, was auch der ganze Atomausstieg möglicherweise für die Branche könnte heissen. Ich will zuerst noch schnell bei 50 Jahren Erdölvereinigung bleiben. Das heisst nämlich auch, es sind fast 20 Jahre Rolf Hartl als Geschäftsführer von dieser Erdölvereinigung. Sie gehen Ende Monat, ziehen Sie sich zurück als Geschäftsführer, werden Präsident dann von dieser Erdölvereinigung. Was hat sich jetzt in dieser doch überschaubaren Zeit von diesen fast 20 Jahren, was hat sich da für Sie als Mr. Erdöl, wo Sie ja fast ein bisschen geworden sind in dieser Zeit, was hat sich für Sie da am wesentlichsten verändert?
Also die Erdölpreise sind zum Thema geworden, vor allem deshalb, weil sie doch in den letzten paar Jahren zum Teil relativ stark auch gestiegen sind.
Also fast bis auf $145 pro Fass mal Höchststand Sommer 2008.
Und es ist eben nicht nur das absolute Niveau, es ist auch die sogenannte Volatilität, also das doch sehr kurzfristige Auf und Ab, oder wo die Leute beschäftigt hat und wo vor allem auch die Heizölkunden immer wieder zu der Frage veranlasst hat, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Heizöl einzukaufen. Also sicher hat die Preis Front einiges verändert. Ein zweiter Punkt, der sich doch sehr stark verändert hat, ist die ganze Umwelt- und Energiepolitik. Als ich angefangen habe, Mitte der 90er Jahre, ist unter dem Titel Umwelt vor allem die Luftverschmutzung ein Thema gewesen. Die klassischen Luftschadstoffe, Schwefeldioxid, dann auch Partikel, dann auch Stickoxid, sind, wenn man von Umweltpolitik geredet hat, in allen Leuten im Munde gewesen. Und heute ist das schon sehr anders. Heute geht es um Klimapolitik, heute geht es um Treibhausgasemissionen, auch auf dem politischen Parkett, während der klassische Umweltschutz, also Luftreinhaltung in unserem Fall, der ist aus den grossen Schlagzeilen verschwunden, einfach deshalb, weil der technische Fortschritt sowohl in der Anwendung wie auch natürlich auch bei den Erdölprodukten dazu geführt hat, dass der Schadstoffausstoß, der klassische Schadstoffausstoß, immer stärker zurückgegangen ist.
Das ist eigentlich für die Branche jetzt unter dem Strich gesehen recht glimpflich abgelaufen. Da hat man sich relativ schnell, relativ gut können daraus herausnehmen.
Man hat natürlich immer den technischen Fortschritt auch gefördert und die Schweiz ist in diesem Bereich natürlich sehr stark auch auf vorderster Front gewesen. Wenn ich das auch im europäischen Vergleich anschaue, ein Beispiel ist zum Beispiel die Gasrückführung an den Tankstellen, also all die Gas, die im Betankungsvorgang an sich ausgestoßen werden, werden heute ja zurückgegangen, kommen zurück auch ins Tanklager. Das System ist hundertprozentig geschlossen in der Schweiz und es gibt viele europäische Länder, wo das heute noch nicht der Fall ist. Also wir haben da doch unsere Hausaufgaben gemacht und man darf auch sagen, dass unsere Branche da nie gebockt hat, sondern auch immer proaktiv auch mitgemacht hat in Zusammenarbeit mit der Behörde, wenn es eben um den klassischen Umweltschutz auch gegangen ist.
Sie haben es vorher angetönt, Herr Hartl. Die meistgestellte Frage an Sie war wahrscheinlich die gewesen, soll ich den Heizöltank füllen, ja oder nein?
Die Preissituation ist effektiv diejenige, wo die Leute und also nicht nur die Medien, sondern auch Konsumentinnen und Konsumenten am stärksten reagieren. Auch der Benzinpreis ist immer wieder in aller Leute Munde und ich habe doch über die letzten 18 Jahre immer wieder müssen erklären, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, warum jetzt an einer bestimmten Strasse, wenn es da 3 oder 4 Tankstellen haben, dass die alle den gleichen Preis haben und wenn man es aber interregional anschaut, da durchaus unterschiedliche Preise vorhanden sind. Das ist doch ein Punkt, der die Leute beschäftigt. Und das zeigt eben auch, dass Energie oder insbesondere natürlich Benzin und Heizöl doch von sehr öffentlichem Interesse ist. Wir sind auch in Anführungs- und Schlusszeichen ein bisschen selber daran geschuld, weil wir sind die einzige Branche, die, glaube ich, ihre Preise so gross anschreiben und sie zur Nacht auch noch beleuchten, wie das bei Benzin und Diesel der Fall ist.
Ist es eigentlich berechtigt, dass einem so beschäftigt, jetzt auch als Konsument, wie viel macht der Erdölpreis jetzt als Benzin oder als Heizöl dann überhaupt aus im Budget vom Herrn und Frau Schweizer?
Ja, ich glaube, die Bedeutung von Benzin und Treibstoffpreis ist vor allem ein bisschen psychologischer Natur, weil wenn man den Warenkorb anschaut, dann spielt die Erdölrechnung etwa nur 4% oder macht nur 4% aus.
Also von dem her fast ein bisschen überbewertet eigentlich.
Ja, aber es ist halt ein Thema, das die Leute auch an den Stammtisch beschäftigt, zum Teil manchmal auch in der Politik. Und wenn es wieder eine Preishose gibt, dann wird der Preisüberwacher wieder mit Beschwerden eingedeckt. Es ist ein psychologisch und politisch natürlich relevantes Thema. Dazu kommt natürlich auch, dass Politik zum Teil ja auch versucht, Benzin und überhaupt den Ölpreis noch künstlich zu verteuern. Also von dort her gesehen ist eben auch der Benzinpreis auf der politischen Agenda gesetzt.
Ist denn der Preis tatsächlich so viel schwankender als andere? Oder gibt es auch andere Rohstoffe, die man einfach nicht so konsumiert oder nicht in der Menge konsumiert, die gleich schwanken? Oder ist tatsächlich die Schwankungen, die höheren Schwankungen, ist das etwas ganz Besonderes beim Erdöl?
Ich glaube nicht, dass Erdöl da in einer anderen Situation sich befindet als andere Rohstoffe, wie zum Beispiel Weizen, wie zum Beispiel Gold und Silber. Ihnen allen ist gemeinsam, dass die Preise an der Börse festgelegt werden. Und das Besondere jetzt beim Öl und auch bei den anderen Rohwaren ist halt einfach das, dass seit einigen Jahren sie eben auch ins Visier geraten sind von den Finanzakteuren. Mit dem bösen Wort Spekulanten, wobei die Spekulanten sind Leute wie Sie und ich, sind unter Umständen auch unsere Pensionskassen. Und das hat doch dazu geführt, dass die Schwankungen und die Preisausschläge sich deutlich akzentuiert haben in den letzten Jahren. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir ewige Themen haben im Öl, was zum Beispiel eben bei Getreide und bei anderen rohstofflich nicht der Fall ist. Bei uns kommt immer noch natürlich die ganze Diskussion, geht das Öl aus? Und viele sagen natürlich auch, meines Erachtens zu Unrecht, dass die höheren Preise so quasi das Zeichen an der Wand sind, dafür, dass jetzt das Öl so langsam aber sicher ausgeht.
Aktuelle Berechnungen zeigen, 40 bis 50 Jahre hat es noch Erdöl.
Tja, das
sind Sie
ist
dann
vor,
nicht der Meinung?
Das ist vor 40 Jahren eben auch so gewesen. Auch vor 40 Jahren hat man gesagt, es hat noch für 30 und 40 Jahre noch Öl. Anfangs von den 70er Jahren hat
aber
der
Club
of Rome ja gesagt, Ende vom letzten Jahrhundert, also im Jahr 2000 werden wir kein Öl mehr haben.
Sie halten es also mit dem saudischen Scheich Yamani, der gesagt hat, das Steinzeitalter ist nicht aus Mangel an Steinen zu Ende gegangen.
Ich bringe den Satz auch immer wieder. Er leuchtet auch ein. Er leuchtet mindestens auf den ersten Blick ein, weil die Steine sind natürlich in dem Sinn auch erneuerbare Energieträger. Die finden Sie völlig unbeschränkt, währenddessen beim Öl es sicher so ist, dass wir in der nächsten Zeit werden technisch anspruchsvollere Gebiete müssen vorstoßen.
Also Stichwort Ölschiffer, Stichwort Tiefseebohrungen.
Tiefseebohrungen beispielsweise. Und es geht natürlich dann auch noch darum, dass die bestehenden Felder auch noch besser genutzt werden, als was heute der Fall ist. Also es wird sicher anspruchsvoller werden, aber die gute Botschaft ist doch die, es ist für jede Generation anspruchsvoll gewesen. Es ist für keine Generation völlig trivial gewesen, Energie zu gewinnen, respektive Öl zu suchen.
Rolf Hartl, Geschäftsführer, Notgeschäftsführer von der Erdölvereinigung. Es hat zwei wichtige Ereignisse im letzten halben Jahr. Das eine ist die Aufstände, Krieg, Libyen, Nahen Osten. Der hat den Ölpreis selbstverständlich hochgedruckt. Rund $30 pro Fass sind es in dieser ganzen Zeit. Aber es hat ein anderes Ereignis gegeben und ich werde vor allem auf das noch eingehen. Das war Fukushima. Wie hat das den Ölpreis beeinflusst?
Der Ölpreis hat nach Fukushima keine grossen Ausschläge gemacht, obwohl Fukushima natürlich der Anlass war, dass vor allem die Ölnachfrage in Japan sich weiter erhöht hat. Man hat einen grossen Teil von der Stromversorgung müssen umgelenkt werden auf fossile Basis, also insbesondere natürlich Öl. Und es ist durchaus auch möglich, dass mittel- bis langfristig die Kernenergie noch könnte weiter noch ein bisschen substituiert werden durch Öl. Die Situation haben wir heute schon in China, wo allerdings aus technischen Gründen man immer wieder muss ölbeführte Aggregate einsetzen, um den Strom zu erzeugen. Sicher ist es so, dass im Moment nur noch an wenigen Orten man von der eigentlichen Renaissance von der Kernenergie redet. Und das wird dazu führen, dass die fossile Stromerzeugung, die für uns in der Schweiz ein Fremdwort ist, oder
also noch ein Fremdwort
ist, aber die Gaskombikraftwerke, die zeichnen sich so langsam erst am Horizont ab. Aber weltweit ist es so, dass Strom zu zwei Drittel vor allem durch Kohle, mit Kohle und mit Erdgas erzeugt wird. Nur ein kleiner Teil ist da Öl. Aber der Trend zur fossilen Stromerzeugung, der dürfte sich eher fortsetzen.
Das heisst, jetzt rein aus der Sicht von der Erdölbranche, wo das Erdgas auch dazugehört, ich wollte nicht sagen gute Nachricht, aber eine Nachricht, oder dass Fukushima und die weniger Akzeptanz für Kernenergie verstärkt eigentlich noch den Trend Richtung Erdgas?
Das ist sicher so und es ist auch doch bezeichnend zu sehen, dass grosse Energieunternehmen wie Exxon, Mobil, aber auch Shell jetzt ganz klar auf die Karte Erdgas, und zwar Erdgas eben als Mittel zur Stromerzeugung setzen. Beide Firmen haben relativ grosse Akquisitionen, schon bereits vor Fukushima in Bezug auf Erdgasversorger in den USA tätigen. Also der Trend auf globaler Ebene geht sicher in Richtung fossilbasierter Stromerzeugung. Wie das in der Schweiz wird sein, das ist eine andere Frage. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, dass die heute verkündete Politik auch mittel- und langfristig wird Bestand haben. Da wird es wieder eine Gegenbewegung geben.
Also wir reden vom Atomausstieg?
Wir reden da klar vom Atomausstieg. Ich glaube, es wird schon deshalb eine weitere Diskussion müssen geben, weil wir in der Schweiz als Energieimportland, nicht nur bezüglich der fossilen Energieträger, aber auch bezüglich dem Uran, wir müssen einfach verhindern, dass wir energetische Klumpenrisiko uns einhandeln. Und das bedeutet, dass wir, was die Energieträger betrifft und den Energieträgermix betrifft, dass wir sollten nicht alle Eier im gleichen Korb hinein tun. Und aus dieser Betrachtungsweise hat Atomkraft sicher seine Berechtigung. Ich glaube, Kernkraft in der Schweiz ist zwar angeschlagen, sie wird angezählt, aber sie ist noch nicht K.O.
Aber Sie haben mal gesagt, ich weiß nicht, ob das Zitat wirklich stimmt, Sie haben auch mal gesagt, Politiker sind volatiler geworden. Das wäre dann ein Beispiel dafür, dass Sie es eben so einschätzen, dass man da wieder darauf zurückkommt, nochmal politisch auf den Atom aussieht.
Ich bin dort, und das ist auch ebenfalls von Fukushima, bin ich gefragt worden, was mich am meisten beeindruckt hat in den letzten Jahren. Und dort habe ich tatsächlich die Parallele gemacht vom Ölpreis, wo viel größere Ausschläge hat, als das vor 10, 15 Jahren der Fall war mit unseren Politikern, vor allem eben auch mit unseren Bundespolitikern. Auch dort gibt es Ausschläge. Und es war doch sehr interessant gewesen, wie in wenigen Stunden, nämlich etwa 72 Stunden, Haltungen von vor allem bürgerlichen Parteien zur Kernkraft in der Schweiz über Bord gerührt worden sind.
Ich will noch eins ganz kurz aufgreifen, weil es mich ein bisschen gestochen hat, was Sie gesagt haben, dass BP, Shell, andere grosse Konzerne ja auch in die Alternativenergien hineingehen. Was denn vor allem?
Also ganz eindeutig im Vordergrund ist, aus den Augen von der internationalen Gesellschaft sind biogene Treibstoffe, aber nicht solche, die in Konkurrenz stehen zur Nahrungsmittelproduktion. Aber man wird vor allem alles daran setzen, den Treibstoffpool noch zu erweitern mit alternativen Treibstoffen aus erneuerbaren Quellen. Und neben solchen, wo also nicht sich die ganze Zeit der Tankproblematik stellt. Der zweite Punkt ist vor allem Solartechnologie. Da sind auch verschiedene bereits engagiert und auch ebenfalls in der im Windbusiness.
Und das heisst, dass also Shell und ähnliche und andere Erdölkonzerne eben in die alternative Energie hineingehen, weil sie auch in Zukunft irgendwo ihr Geschäft machen wollen.
Wobei sie müssen die Engagements natürlich auch in Balance bringen mit dem Tagesgeschäft. Oder sie können nicht zu früh in solche Felder einsteigen. Sie sind zwar bereits eingestiegen, aber sie müssen natürlich auch darauf achten, die Gesellschaften haben ja alle Aktionäre im
Hintergrund. Ganz schnell wollte man es nicht machen, weil die Raffinerien müssen ja noch weiterlaufen, bis es kein Öl mehr gibt.
Die Raffinerien werden wahrscheinlich eher abgebrochen werden, bevor auch der letzte Tropfen Öl versiegt. Dann der letzte Tropfen Öl, der wird ja unendlich teuer sein. Aber es geht darum, da einen Mix anzubringen. Und in diesem Mix, und das sehen die internationalen Gesellschaften, dort haben die Alternativen sicher eine Rolle, mittel- und langfristig. Die grosse Frage, die sich einfach stellt, ist, wie rasch müssen die Alternativen auf den Markt kommen und wo kann man Geld verdienen und wo tut man ihnen Geld verlieren?
Eine letzte Frage noch ganz kurz zum Schluss. Lang hat man auch in der Schweiz nach Erdöl gebohrt. Das ist aber vorbei.
Das ist vorbei. Es wird heute noch ein bisschen nach Erdgas gebohrt, aber die Geschichte der Erdölexploration in der Schweiz ist etwa 20, 30 Jahre lang gegangen. Man hat vieles versucht, man hat auch sehr viel Geld eingesetzt. Leider haben wir das Erdöl und das Erdgas nicht in der genügenden Menge in der Schweiz gefunden. Und ich glaube, wir müssen uns mit dem abfinden. Obwohl ich auch muss sagen, das Erdölgeschäft ist immer wieder für Überraschungen gut.
Rolf Hartl, besten Dank für das Gespräch.
Der Rolf Hartl von der Schweizerischen Erdölvereinigung ist Gast vom Urs Sigrist gewesen. Der Rolf Hartl ist seit 20 Jahren Geschäftsführer von dem Schweizer Ölbranchenverband. Jetzt wird er Präsident.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.